und in den nächsten Predigten eine kleine Miniserie nur bei mir. Und die trägt den großen Übertitel: Wie geht's eigentlich deinem Herz? Wie geht's deinem Herz? Heute, wir machen Bestandsaufnahme. Was ist eigentlich los bei dir? Du machst das für dich selbst, ganz privat. Aber wir nehmen den Text heute uns zu Herzen und schauen, was der mit uns macht. Wir wollen uns auch anschauen dann im Oktober, wie geht's meinen Beziehungen? Und noch ein weiteres Thema. Und meine Frau, die liebt diese Frage. Ich weiß nicht, wer mal ein intensiveres Gespräch mit meiner Frau geführt hat. Und irgendwann, wenn es ihr so ein bisschen zu Larifari wird und sie merkt, da ist was, da ist was, über das die Person eigentlich sprechen wird oder will, dann fragt sie: Und wie geht's eigentlich deinem Herz? Sie liebt es. Und ich komme diese Woche aus einer Woche der Gesundheit. Was bedeutet das? Ich war beim Arzt die ganze Zeit gefühlt. Ich war beim Zahnarzt und ich war beim Blutabnehmen und habe meine Blutwerte abgeholt. Und ich weiß nicht, wie du dich um deine Gesundheit kümmerst. Also es gibt Sachen, die gehen wir relativ schnell an, wie einen gebrochenen Fuß. Da versuchen wir möglichst schnell Heilung zu bekommen, weil wir wollen ja wieder laufen. Es gibt Sachen, da zwickt's im Rücken und eigentlich sollte ich mal da was machen, aber irgendwie, keine Zeit, so schlimm ist es noch nicht. Ich kenne das, ich bin jetzt über 30 und meine Blutergebnisse kamen zurück. Ich musste ein paar Tests machen und anscheinend braucht ein Körper Sonnenlicht und der Blick auf den Bildschirm reicht nicht für Vitamin D. Das bin ich jetzt schlauer. Und ich habe eine erste Bestandsaufnahme, wie geht's meinem Körper? Es zeigt mir nicht alles, aber es zeigt mir ein bisschen was. Und bevor wir in den Text starten, möchte ich noch beten, weil mir ist es ein Anliegen, dass es heute eine ehrliche Sache wird. Für euch. Ich bin so ehrlich, wie es nur geht. Aber mein Gebetsanliegen, jetzt ganz kurz, ist nur, dass ihr ehrlich mit euch sein könnt. Und dass ihr den Mut habt, ehrlich mit euch zu sein. Deswegen, großer Gott, ich danke dir für diesen Text heute Morgen. Ich danke dir für die Herausforderungen, die da drin liegen. Ich danke dir für die Ermutigung, die da drin liegt. Und ich bete, Jesus, dass du uns den Mut schenkst, dass wir ehrlich sind mit uns. Und dass wir uns trauen, in diesen Spiegel zu schauen. Jesus, ich bete, dass du uns klar zeigst, wie es unserem Herz geht. Auch wenn wir vielleicht durchs Chaos nicht recht durchschauen können. Amen. Heute habe ich einen Text dabei, der ist auf den ersten Blick vielleicht nicht so seelsorgerisch, wie dieser Titel klingt. Er ist nicht so viel Balsam. Es geht auch um eine Peitsche. Und der Text ist mega spannend im Johannesevangelium eingebaut. Wenn man sich das Johannesevangelium anschaut und wenn man es so durchblättert, dann kommt man am Anfang zu Johannes, das Wort wurde Fleisch und dann geht es um die Taufe Jesu. Wenn ihr so ein bisschen die Überschriften durchblättert, dann kommen die ersten Jünger dazu, weil sie erkennen, wer ist Jesus. Dann kommt die Hochzeit von Kana, von der wir letzte Woche gehört haben. Und dann kommt der Text, um den es heute geht, die Tempelreinigung. Und dann geht's weiter mit Nikodemus. Das Wort wurde Fleisch behandelt. Wer ist Jesus eigentlich? Die Hochzeit zu Kana hat so drüber stehen, was macht dieser Jesus eigentlich hier? Letzte Woche ging es darum, was will er überhaupt? Die Tempelreinigung zeigt uns, so ist dieser Jesus also auch. Und dann geht es in Nikodemus drum, wie sieht eigentlich meine Reaktion auf das aus? Wer Jesus ist und was er macht und was er will. Und das Spannende ist, dass Johannes im Johannesevangelium das einzige Mal in den Evangelien ist, dass diese Tempelreinigung hier am Beginn steht. Alle anderen packen eine Tempelreinigung, eine zweite, wie die meisten glauben, an das Ende, in die Karwoche. Aber Johannes packt es hier vorne hin. Und es hat einen Grund. Ich glaube, weil er zeigen will, schaut mal her. So ist Jesus auch. Und den Text schauen wir uns an heute Morgen, Johannes 2, Vers 13. Für die richtige Übersetzung. Kurz bevor die Juden ihr Passafest feierten, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe und Tauben zum Verkauf anboten, und auf die Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Er schüttete das Geld der Wechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um. Und den Taubenverkäufern befahl er: Schafft das alles weg. Macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich dabei an die Schriftstelle: Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Die führenden Männer des jüdischen Volkes stellten Jesus zur Rede: Kannst du uns mit einem Wunder beweisen, dass du das Recht hast, so zu handeln? Jesus gab ihnen zur Antwort: Reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Wie, entgegneten sie, 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Später, als Jesus von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diesen Ausspruch und sie glaubten den Voraussagen der Schrift und dem, was Jesus selbst gesagt hatte. Eigentlich ein harter Text. Jesus flippt irgendwie aus. Man kann das schon so sagen. Es ist nicht unbedingt der liebende Jesus mit den Kindern auf dem Arm. Es ist nicht unbedingt der Jesus, der sagt: Ach du arme Frau, dir sei vergeben, wer noch nie gesündigt hat, werfe den ersten Stein, seid barmherzig mit ihr. Nee, könnt ihr auch sagen, seid barmherzig mit den Geldwechslern. Nee, anscheinend nicht. Und die spannende Frage ist doch, warum? Warum reagiert Jesus dermaßen extrem? Warum die ganze Aufregung? Das war doch eigentlich vielleicht gar nicht notwendig. Passa, es war ein Riesenfest. Von überall kamen Pilger in die Stadt. Sie wollten oder konnten keine Tiere mitnehmen. Vielleicht war es zu mühsam. Schleppt mal so eine Ziege von Äthiopien bis nach Jerusalem. Vielleicht wurden die Tiere dann auf dem Weg verletzt. Und dann waren sie unbrauchbar als Opfertier. Hatte die eine kleine Schramme, haben die Priester gesagt: Entschuldigung, geht nicht. Den Stress will doch keiner. Da kauft man sich doch am besten direkt vor der Tür ein Tier, nimmt es 2 Meter mit, das hat die richtigen Qualitätsstandards, Opfer erledigt. Und die Tempelsteuer, die musste in Landeswährung bezahlt werden. Die kamen aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt, diese Pilger, und natürlich mussten die irgendwo ihr Geld tauschen, damit sie das bezahlen konnten. Jesus, warum? Das sind normale Bedürfnisse, die diese Menschen hatten, und du schmeißt alle raus. Alles davor, was Johannes erzählt in diesen Kapiteln, ist so schön friedlich. Die Taube kommt herunter, Jesus lässt sich taufen. Och, schön. Man stellt sich Sonnenstrahlen vor, dort am Jordan, noch nicht so eine Brühe wie heutzutage, schönes frisches Wasser. Dann ist er in Kana, da gibt's Wein umsonst. Und zwei Sätze später stört Jesus die Menschen bei ihrer Arbeit. Er bringt das ganze Fest durcheinander. Er bringt die ganze Ordnung durcheinander. Um zu verstehen, warum Jesus das getan hat, müssen wir uns noch mal ganz kurz bewusst machen, wofür braucht es einen Tempel? Der Tempel oder die Stiftshütte als Vorgänger des Tempels, sie ist die Lösung auf ein Problem, das auch noch heute besteht. Und zwar ein hochaktuelles. Wie begegne ich Gott? Hast du dich schon mal gefragt, wo komme ich mit Gott ins Gespräch? Wie komme ich mit Gott ins Gespräch? Wir haben eine Sehnsucht, alle in uns, ein Verlangen, manchmal undefiniert, manchmal ganz klar, nach einem Moment mit Gott. Und wir glauben, Gott hat dich und mich geschaffen. Und wir glauben, Gott und der Mensch gehören zusammen. Sie gehören in Begegnung, in die Gemeinschaft. Das ist der Grund für das Verlangen, weil da was getrennt wurde. Und am Anfang war das so. Wie hat Gott die Welt sich vorgestellt? In Gemeinschaft. Der Mensch und Gott. Er schuf die Erde, er schuf Land, er schuf Wasser, er schuf den Himmel und den Menschen. Und er schuf einen Ort der Begegnung. Eden. Zwischen Mensch und Gott. Und da überschneidet sich das Göttliche und das Menschliche. Und was soll da passieren in Eden? Begegnung. Und Gott war anwesend. Und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Steht es in Genesis 1 oder 2. Gott läuft durch deine Wohnung. So könntest du dir das vorstellen. Sie sind zu Hause, Adam und Eva, und Gott ist mit dort. Ein erlebbarer Gott. Ein Ort, an dem Begegnung sichtbar wird. Und doch die Gemeinschaft endet. Die Menschen wollten Gott sein. Adam und Eva müssen Eden verlassen. Und ab dann passiert Folgendes. Gott taucht immer mal wieder auf. Er spricht, er tut, er ist noch unterwegs, er ist noch mit den Menschen in Kontakt. Aber dieser spezifische Ort, er fehlt. Es gibt ihn nicht mehr. Und das Verlangen nach Gemeinschaft, das Vermissen, das Sehnen beginnt. Bis zum Passafest. Zum allerersten Passafest, zum Original-Passafest. Gott führt sein Volk an Passa, an diesem Fest aus Ägypten raus. Daran denken sie an Passa. Zuerst ein Tag Passafest, dann 6 Tage Fest der ungesäuerten Brote. Man denkt an den Auszug aus Ägypten. Und was war damals passiert? Gott sagt, kommt mit mir in die Wüste. Ich schaffe einen Ort der Begegnung, die Stiftshütte. Und er sagt es folgendermaßen. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. So sieht das Heiligtum aus, ungefähr zu Jesu Zeit. Man hat verschiedene Vorhöfe, man hat eine Burg hier, man hat die Vorhöfe der Heiden, der Frauen, bis ins Allerheiligste hinein. Und von der Grundstruktur das genau gleiche bei der Stiftshütte. Man hat keinen Vorhof der Heiden, aber einen Vorhof, die Israeliten, die Stämme liegen drumherum. Man hat dann Vorhof, ein Heiligstes und ein Allerheiligstes in der Stiftshütte. Und wenn man sich das anschaut, es sind die ähnlichen Strukturen, wenn man es runterbrechen will und ein bisschen vereinfacht, vom Garten Eden, von dem, was Gott zu Beginn geschafft hat. Es gibt das Land Eden, dann gibt es den Garten in Eden und dann gibt es den Baum des Lebens. Wer den Anfang der Bibel sehr genau liest und auf die Präpositionen achtet, der wird sehen, es gibt da verschiedene Abstufungen. Und so auch die Stiftshütte und der Tempel. Gott, er will wohnen unter den Menschen. Das ist sein Ziel. Und er war zu Beginn Feuersäule, also sie sind raus aus Ägypten, er war Feuersäule, er war Wolkensäule. Dort, wo er sich niedergelassen hat, da wohnte er unter dem Volk und dann ging er ihnen wieder voraus und alles wieder hinterher. Er war Teil dieser Gemeinschaft. Begegnung mit Gott. Im Allerheiligsten wohnte Gott.
da ging das allererste Passa los. Raus aus der Wüste und sie erinnern sich immer an diesen Auszug. Und jährlich, es ist eins der Feste, wo drin steht, ihr müsst wieder zum Tempel kommen. Das Passafest, es wurde von den Männern verlangt, zu pilgern nach Jerusalem. Und dass sie ein Fest dort feiern, eine Woche lang. Und Jesus war da, er war da beim allerersten Passa, als sie ausgezogen sind aus Ägypten. Und er war jetzt da, Jahre später. Er hat den Auszug aus der Sklaverei miterlebt und die Nachfolge des Volkes. Und sie haben Gott vertraut. Und er kommt wie zurück an einen Ort der Begegnung, der eigentlich Begegnung sein sollte, auch an Passa. Und er findet einen Ort, der ihm irgendwie nicht so passt. Alles, was dort eigentlich hätte stattfinden sollen, die Begegnung zu Gott, irgendwie ist Jesus nicht happy mit diesem Tempelbezirk. Und er knüpft eine Peitsche. Man könnte meinen, er kommt da rein, ist überrascht, was passiert da, und flippt voll aus. Nee, es ist keine Übersprungshandlung. Ich stelle mir vor, er setzt sich hin und wir lesen, er nimmt Stricke und knüpft eine Peitsche. Je nachdem, wie gut er ist in Peitschenknüpfen, dauert es schon 1-2 Minuten. Eigentlich hätten die Jünger, die schon mit ihm unterwegs waren, ja sagen können, was machst du? Ist es jetzt, so viele Leute, du knüpfst eine Peitsche, wie passt das zusammen? Er hätte auch noch mal eine Chance gehabt, abzukühlen. Noch mal Gedanken machen. Ist es notwendig? Jesus, er sieht auf das, was stört. Er sieht auf die Geldwechsler, die Rinder, die Schafe. Und er sieht auf den blockierten Zugang. Ich stelle mir vor, an Passa, da waren noch mal mehr Menschen in der Stadt. Da war es noch voller. Da war es eng, da war es gedrängt. Es waren vielleicht noch mehr Verkäufer da, die ihre Agenda hatten, die ihre Tiere hatten, die ihre Tauben und Geldwechsler, die ihr Geld dabei hatten. Man kam schwer durch. War der Bezirk ein Bezirk des Gebets, der Begegnung? War der Tempel ein Tempel Gottes? Was blockiert den Zugang? Und Jesus macht an Passa dreimal den Weg frei. Im ersten Passa macht er den Weg frei für das Volk auszuziehen. Aus Ägypten, aus der Gefangenschaft. An diesem Passa macht er den Weg frei, um zum Tempel zu kommen, um zum Gebet zu kommen, um zu Gott zu kommen. Und noch an einem Passa, vermutlich so 3 Jahre später, wieder an einem Passafest, macht Jesus ein für alle Mal den Weg frei. Und das ist der zweite Text, den wir da lesen, wo er sagt, ich baue den Tempel in 3 Tagen wieder auf. Jesus stirbt und macht Begegnung möglich. Wenn wir diese Geschichte anschauen, wenn wir die Tempelreinigung anschauen, dann geht es im Prinzip nicht darum, dass da Leute, viel Leute waren, dass da Geldwechsel grundsätzlich schlecht ist, dass grundsätzlich schlecht ist, dass da Tiere verkauft werden, sondern dass eine Sache nicht mehr stattgefunden hat. Begegnung zu Gott. Und dann sagen seine Jünger, oder sie erinnern sich, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Sie denken an einen Psalm 69. Da steht, der Eifer für dein Haus, mein Anliegen für dein Haus, er wird mich aufreiben, er wird mich verzehren, er wird mich komplett auflösen. Geschrieben von David, er schreibt drüber, ich leide so unter meinen Feinden, ich kämpfe für dich, Gott, aber dieses Kämpfen für dich, es verzehrt mich. Am Ende bleibe ich nicht mehr übrig. Die Schmach trifft mich. Ich habe es auch als Vers dabei. Das ist das, was Jesus erlebt hat bei seiner Kreuzigung. Der Eifer um die Begegnung, der Eifer um das Haus, dass diese Begegnung möglich ist. Es verzehrt Jesus so sehr, dass er stirbt. Dass er alles aufgibt, nur dass diese Begegnung möglich ist. Natürlich flippt er aus, wenn die Begegnung nicht möglich ist. Wenn er bereit ist, alles aufzugeben. Natürlich sagt er, was wollt ihr hier? Das ist nicht der Sinn dieses Ortes. Und er bezieht sich auf die 3 Tage, bis er auferstehen wird. Vom Tod bis zur Auferstehung. Und die Juden sagen, 46 Jahre renovieren wir diesen Tempel schon. Herodes hat angefangen, 46 Jahre bis zu dem Zeitpunkt ihn Stück für Stück zu renovieren, immer schöner zu machen. Diesen Tempel, den Zerubabel damals gebaut hat. Und was macht Jesus an diesem Tag? Er knüpft eine Peitsche und macht Begegnung möglich. Johannes führt uns diesen Weg. Wer ist Jesus? Er ist Gottes Sohn. Taufe. Das Wort ward Fleisch. Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn. Dann kommt die Hochzeit von Kanaa. Er will mit uns ein Fest in Ewigkeit feiern. Ein Fest ohne Ende. Und er gibt umsonst. Dann kommt die Tempelreinigung. Und wir sehen, niemand und nichts soll Platz haben auf der Spitze, auf dem Tempelberg, außer Gott. Nichts soll Jesu Meinung nach Platz haben dort. Allein Gott, allein die Begegnung, allein die Anbetung, allein Gott. Und dann schiebt Johannes den Nikodemus hinterher und sagt, wie geht das? Wenn du dich heute Morgen fragst, wie diese Begegnung, wie dieses Leben, wie dieses Hochzeitsfest, dann lese einfach weiter Nikodemus, wo Johannes diese Geschichte aufschreibt. Und eigentlich ist da fast alles drin, was man wissen muss. In diesen ersten paar Versen, wie ist Jesus, wer ist Jesus, was will Jesus und mit welchem Anspruch ist er Herr in deinem Leben. Wenn wir neugeboren sind, dann schreibt Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Den Tempel Gottes ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Wenn wir Gottes Tempel sind, wenn Begegnung mit Gott nicht mehr an einem Ort stattfinden muss, zu dem ich hinpilger, sondern durch Jesus bei mir stattfinden kann, dann ist die elementarste Frage, wie geht's meinem Herz? Wie geht's meinem Tempelbezirk? Was steht da rum? Herrscht da Ruhe? Herrscht da Anbetung? Wie sieht's aus mit dem Platz für Gott, mit der Begegnung für Gott? Steht der Komfort im Vordergrund, wie bei den Pilgern und den Tierhändlern? Wenn wir einen Bedarf mitbringen und den nicht von Gott füllen lassen, dann werden sich immer Händler finden, die sich diesen Platz liebend gern nehmen. Wenn wir einsam kommen und nicht Gott diese Einsamkeit füllen lassen, dann wird da irgendwann ein Händler kommen und sitzen. Wenn wir gestresst kommen, von der langen Reise geplagt und Lust haben auf ein schönes Bier oder einen Wein, und wir kommen zum Tempel und sagen, oh, jetzt brauche ich das, und wir gehen nicht zu Gott, dann wird früh oder später ein Händler sitzen, der genau das anbietet. Wenn wir hungrig kommen nach Liebe und nach Nähe und es nicht bei Gott suchen und uns füllen lassen, dann wird sich irgendein Händler finden, der sich da hinsetzt. Und so könnt ihr euer Herz betrachten. Betrachtet das als diesen Ort. Wenn es uns ums Geld geht und wir diese Sehnsucht nicht von Gott beziehen, wird sich irgendwann ein Händler finden, der sich da niederlässt. Wenn wir Streit in unserem Leben haben, dann wird auch dieser Streit dort stattfinden. Ein Händler ist meist nicht so auffällig. Zwei Händler gehen vielleicht auch noch. Aber irgendwann kommen wir nicht mehr durch. Und wir fragen uns, warum komme ich eigentlich nicht zur Ruhe? Warum ist in mir so viel los? Wo ist meine Begegnung mit Gott? Vielleicht liegt es an den Menschen in deinem Vorhof. Ich war letztens in der Königstraße in Stuttgart an einem Samstag und es war gutes Wetter. Ich bin so durchgelaufen. Ich war gestresst. Ich konnte nicht sehen, wo geht's hin, vor mir Leute, neben mir Leute, überall Leute. In einer Traube bin ich mitgelaufen. Das war nicht der Platz der Entspannung. Ich meine, ihr denkt jetzt selber schuld, wer am Samstag da hingeht. Auch sehe ich den Punkt. Aber wenn du dir vorstellst, und ich möchte dich einladen, das kurz zu machen. Wenn du dir vorstellst, du stehst da auf diesem Tempelberg, hier rum, und eigentlich ist dein Ziel der Blick ins Allerheiligste, die Begegnung mit Gott. Und du stehst hier außen, dann stell dir jetzt kurz vor, was steht zwischen mir und dem? Was spielt sich in meinem Vorhof ab? Was beschäftigt mich? Welchen Bedarf habe ich? Was steht da rum? Welche unversöhnte Beziehung? Welcher unerfüllte Wunsch? Welche Begierde? Welches Gefühl? Und was macht es? Versperrt es mir die Sicht zu Gott? Versperrt es mir die Sicht ins Allerheiligste? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du gerade merkst, in meinem Leben, bei mir, da wuselt es in diesem Tempelbezirk, da wuselt es und ich sehe nicht durch. Und eigentlich brauche ich einen Ort der Ruhe und Entspannung. Dann möchte ich dir auch einen Weg dahin zeigen. Und so hart es klingt und so schmerzhaft es für uns ist, dieser Weg ist Jesus und eine Peitsche. Jesus, der sich Platz macht. Jesus, der von dem Eifer, der von diesem Wunsch nach dieser Begegnung so getrieben ist, so verzerrt wird, dass er stirbt für dich. Und er ist gestorben für das alles. Dort am Kreuz, da hängt alles. Da hängt jeder falsche Gedanke, jeder Streit, jedes Bedürfnis, das woanders gesucht wird als bei Gott. Für diese Begegnungsmöglichkeit. Jesus starb, um den Weg frei zu machen ins Allerheiligste. Und an Karfreitag ist dieser Vorhang zerrissen, der das Allerheiligste getrennt hat. Und man konnte durchschauen bis rein. Jesus, wenn du ihn einlädst in dein Leben, dafür Ordnung zu sorgen, er wird sich nicht bitten lassen. Er wird kommen. Was für die Jünger angenehm, ich hätte Fremdscham 91.000. Ich würde als Jünger würde ich mich verstecken, weil ich Schiss hätte, was die Leute von mir denken. Ist es angenehm, wenn Jesus Sachen aus Leben kickt? Nein, meistens nicht. Was macht es möglich? Diese Begegnung. Jeder dieser Pilger, sie haben den Preis bezahlt. Für ihre Opfertiere haben sie Geld gezahlt. Für einen Wechselkurs, der war nicht immer so super, haben sie auch Geld bezahlt. Aber den größten Preis, den sie bezahlt haben, war die fehlende Begegnung zu Gott. Der fehlende Zugang zu Gott war der größte Preis, den sie bezahlt haben an dem Tag. Und wenn du möchtest, dann lade ich dich ein, jetzt aufzustehen, mit mir zu beten. Und ich bete vor. Und wenn du sagst, ja, das möchte ich auch, dann sag Gott, ja, das möchte ich auch. Für dich, still, für dich, geht es an, wenn du das möchtest. Und ihr anderen dürft auch gerne aufstehen, aber ihr sagt dann einfach nicht, ja, das möchte ich auch. Ganz leise für euch. Und ich bete noch zum Abschluss. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns immer wieder rausführst und immer wieder hinführst und hinführen möchtest in die Begegnung mit dir. Und ich danke dir, dass du uns liebst, dass du uns für wert genug erachtest, für diese Begegnung zu sterben. Dass wir bei dir sein dürfen in der Ewigkeit. Und Jesus, ich bete jetzt, dass mein Vorhof, mein Tempelbezirk, der voller Händler ist und voller Wünsche und Begierden, die da nichts zu suchen haben, die diese Begegnung torpedieren, dass du da hineintrittst. Jesus, ich bete, dass du alle Tische umwirfst, alle rausschickst, sie rausdrängst in meinem Herz, da wo du Platz haben sollst. Da möchte ich, dass nur du Platz hast. Und Jesus, ich bete für Mut, die Türen und die Tore da geschlossen zu halten. Und Jesus, da wo ich schauen muss, da wo ich ehrlich sein muss mit mir, wo ich aufräumen muss, da bete ich um deine Wahrheit und deine Sicht auf die Dinge. Und so segne du uns jetzt, diesen heutigen Sonntag, mit dem, was wir gehört haben. Amen.